Nordwickel, der Podcast mit Vanessa und Verena.
Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Folge der zweiten Staffel des Krautwickel-Podcasts. Ich bin die Vanessa und an der anderen Leitung ist wie immer meine Zwillingsschwester, die Verena.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur 24. Folge, denn wir haben schon die 24. Folge und ich wurde schon gefragt, geht ihr in die Sommerpause? Hört es nach 25 Folgen auf? Wird es eine dritte Staffel Krautwickel geben? Und ich darf nun verkünden, es wird eine dritte Staffel Krautwickel geben. Erst einmal Applaus dafür. Und wir werden nicht in die Sommerpause gehen. Wir ziehen durch. Wir werden euch den Sommer über unterhalten. Ihr müsst nicht auf uns verzichten.
Ja. Ich finde es voll lustig, weil es gibt ja Leute, die unglaublich viel Podcast hören. Und es gibt Leute, die so ein paar Podcasts hören. Und bei mir kommt es immer so ein bisschen auf Lebenslage drauf an. Aber ich höre schon relativ viel Podcast, würde ich mal sagen, momentan. Und haben ganz viele Leute gesagt so, ja, sie verstehen nicht, warum die Leute mit einem Podcast in die Sommerpause gehen. Ja, okay, die wollen auch Sommer haben. Aber ich will in meinem Sommerurlaub auch Podcast hören können. Und für die Leute sind wir da.
Für euch sind wir da. Für unsere treuen Fans sind wir da, die in den letzten paar Monaten deutlich gestiegen sind, worüber wir uns sehr freuen. Und wir haben auch sehr, sehr gutes Feedback zu den letzten beiden Folgen bekommen. Also vielen Dank dafür. Auch sehr viele Vorschläge, was man als Lehrerin machen kann oder wie man mit Schülern umgehen kann. Das war sehr hilfreich. Danke dafür.
Wenn ich kurz auf dieses eine Feedback eingehen darf. Uns hat jemand geschrieben und da war ein Vorschlag zum Beispiel einfach, dass man wirklich versuchen soll, nicht die Energie von dem Gegenüber aufzunehmen. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und total unfreundlich ist, sondern halt wirklich positiv zu reagieren, dass die andere Person auch positiv, wie sagt man das denn, dann quasi gestimmt ist. Also wenn jemand reinkommt und dich dann anschnauzt, dass du wirklich irgendwie freundlich reagierst. Aber wirklich, bei manchen Sachen ist es irgendwie schwierig.
Also man soll Feuer nicht mit Feuer bekämpfen.
Ja, genau. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Also mir ist es immer super wichtig, Leute an der Kasse gut zu behandeln. Und heute war ich im Brockenhaus und habe da was gekauft. Also Brockenhaus ist so ein Secondhand-Warenladen. Und da war so ein Typ, der hat so eine Frau bedient und die hat kaum ein Wort zu ihm gesprochen und ihn auch gar nicht angesehen. Und ich finde sowas total furchtbar. Und dann habe ich ihn extra angesehen und angelächelt und einen schönen Tag gewünscht. Und dann dachte ich mir so, siehst du, der hatte jetzt einfach eine bessere Minute mit mir, ganz kurz, als diese Frau, die ihn nicht mal angesehen hat. Und einfach, die war vielleicht einfach in ihrer Welt und so. Und vielleicht machen die das nicht so. Aber ich finde es total schlimm. Und deswegen hat diese Person, die hat ja die andere Person auch gleich behandelt, aber einfach eine bessere, positive Energie von mir bekommen. Und das möchte ich gerne weitergeben. Gebt positive Energie auch an andere Menschen.
Da habe ich heute auch eine Story gehabt. Ja? Und zwar hat mich eine Frau von der Krankenkasse angerufen. Also ich war ja bis eigentlich letztes Jahr war ich noch bei meiner Mutter mitversichert. Also die Krankenkasse von meiner Mutter hatte ein paar Sachen für mich übernommen, als ich schon bei der anderen Krankenkasse versichert war, aber das nicht wusste, weil der Bescheid erst viel später kam. Auf jeden Fall sollte diese andere Krankenkasse meiner Mutter dann noch Geld überweisen, beziehungsweise das Geld erstatten. So, und weil es eben die Krankenkasse von meiner Mutter war und ich da absolut kein Entscheidungsrecht habe und man das auch immer so, ja, mit so Codes und sowas einreichen muss, hab halt nicht ich mich darum gekümmert, sondern halt meine Mutter. Und dann hat meine Mutter eben bei meiner Krankenkasse angerufen und die durften ihr aber keine Auskunft erteilen und dann hat diese Frau von der Krankenkasse mich angerufen und die war so nett und die hat sich so oft entschuldigt, weil sie diesen Bescheid anscheinend übersehen haben, weshalb meine Mutter angerufen hat. Und ich war halt voll nett zu dir und die hat sich, glaube ich, also entweder die war voll verwundert, dass ich sie nicht zusammengestaucht habe. Ich habe halt so ein bisschen Angst, weil meine Mama, die arbeitet halt auch mit Kunden zusammen und die kann schon echt unfreundlich, nicht direkt unfreundlich, aber sehr beharrlich klingen. Und was auch sehr gut ist, dass sie das kann, weil ich das ja nicht so gut kann und manchmal wünschte ich mir, dass ich das könnte. Und dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass vielleicht meine Mutter vorher nicht so freundlich zu ihr war und sie deswegen mit so einer voll unfreundlichen Tochter gerechnet hat und ich war dann ganz nett. Ich glaube aber nicht, dass es die Situation gewesen ist. Ich glaube einfach, wenn du an so einer Hotline arbeitest oder als so Beratungsperson arbeitest, erstens musst du nett sein und zweitens musst du dann auch freundlich sein. Oh, da hatte ich noch eine Situation. Da habe ich nämlich ein Auto gemietet.
Okay.
Und bei diesem Auto, also es war richtig dumm einfach. Also ich musste ganz kurzfristig ein Auto mieten, aber ich wollte dieses Auto auch mieten, weil ich demnächst ein Auto kaufen möchte und ich davor noch nie Automatik gefahren bin. Und ich gucken wollte, ob ich jetzt ein Automatikauto kaufe oder ein Schaltgetriebeauto, was mir lieber ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Auto gefahren und man muss immer dieses Auto einmal inspektieren. Also man muss es einmal sich komplett anschauen, bevor man losfährt. Und das habe ich nicht gemacht,
ja,
weil es nämlich übelst angefangen hat zu regnen. Also so richtig, 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 richtig krass zu regnen. Bevor ich los sollte. Und dann hatte ich halt einfach nur so einen kurzen Blick drüber gemacht, also gesehen.
Geworfen.
So, und habe gesehen, ja, alles geworfen. Also da war halt keine krasse Beule oder so irgendwie drinnen. Und habe halt nichts gesehen. So. Und dann bin ich halt gefahren. Dann bin ich mit dem Auto zurückgekommen. Dann war ich auf so einem Parkplatz. Und dann hat es halt nicht mehr geregnet. Also es hat wirklich krass angefangen zu schütten. Also es war ein kompletter Wolkenbruch. Und deswegen bin ich halt schnell ins Auto gestiegen, weil ich keinen Regenschirm dabei hatte und auch keine Regenjacke. Auf jeden Fall. Dann, ich bin gefahren zu so einem Parkplatz, hab da geparkt, hab meine Sachen erledigt, bin wieder gefahren. Und dann hat die Sonne geschienen und dann ist das Auto getrocknet. Und dann habe ich gesehen, dass auf dieser, da wo der Motor drin ist, wie nennt man dieses Ding?
Motorhaube.
Die Frontscheibe ist auf der Motorhaube, dass da ein Kratzer mit einer Delle drin ist. Den ich aber nicht reingemacht habe. So. Dann habe ich bei dieser Hotline angerufen, weil man muss eigentlich alle Mängel und Schäden sofort melden, bevor man die Fahrt überhaupt anfängt zu machen. Und da war ich mir halt so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt melden soll oder nicht. Und habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich das melde. Und da war halt auch so eine Frau dran. Und die war so ein bisschen, also ich war sehr nett, aber sie war so ein bisschen, jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. So mäßig drauf, als ich das so berichtet habe. Ja, und es tut mir voll leid und ich bin schon gefahren, aber es hat voll geregnet, als ich eingestiegen bin. Deswegen habe ich nicht alles Millimeter, also ich habe das halt einfach nicht gesehen, weil halt der Regen auch so abgeprasselt ist. Und da kannst du ja so ein Auto auch nicht gut inspektieren. Heißt das inspektieren, ja?
Inspizieren, glaube ich.
Inspizieren, ja, inspizieren. Sorry dafür. Und deswegen bin ich einmal ums Auto rumgegangen, aber jetzt, weil jetzt die Sonne geschienen hat, konnte ich halt sehen, dass auf diesem Teil, ich wusste damals den Begriff auch nicht, Motorhaube, eben diese Kratzer mit so einer leichten Delle drin sind, aber die sind nicht von mir, aber ich wollte es trotzdem melden, ob ich denn jetzt weiterfahren darf, weil eigentlich darf ich die Fahrt erst weitermachen, wenn die mir diese Bestätigung gegeben haben. Und ich war wirklich sehr, sehr nett, aber die war halt wirklich so, ich dachte mir, dass jetzt kommt so total unfreundlich ist, der dann sagt, sind Sie sicher, dass nicht Sie das gewesen sind? Die Täter sind ja meistens auch diejenigen, die das melden. Und ich dachte, ich werde am Telefon richtig zur Sau gemacht. Aber die Frau war, die war jetzt nicht so super nett, aber sie war recht nett. Die war halt so wirklich, ja, also sie war halt wirklich so, jetzt machen Sie sich da mal nicht so, ja, ins Hemd, wie ich schon eben gesagt habe.
Stellen Sie sich nicht so an, seien Sie nicht so ein Waschlappen.
Genau, so ungefähr hat sie zu mir gesagt.
Seien Sie keine Memme, heulen Sie hier nicht so rum. Es gibt wirklich größere Probleme im Leben.
Was ich übrigens ganz lustig fand, war, ich war dann in einer Telefonschleife und die haben mir dann gesagt, ja, Sie sind Platz 25. Und dann nach so ein bisschen so einer Zeit, dann kommt ja wieder, Sie sind Platz so und so. Und normalerweise, wenn man ja in so Telefonschleifen hängt, dann ist es ja immer so, nach einer Zeit, ja, Sie sind Platz 23, Sie sind Platz 22, Sie sind Platz 19. Und da war es so, ja, Sie sind Platz 26 oder sowas, dann war ich plötzlich Platz 18, dann war ich plötzlich Platz 12, plötzlich Platz 3 und dann bin ich dran gekommen.
Ah, wow, cool.
Also hat gar nicht so lange gedauert, aber war ganz nett. Also, ja, zu diesen Telefonfrauen oder Telefonmenschen hoffe ich, dass ich auch sehr nett bin. Also ich will nett zu Ihnen sein, weil ich glaube, dass viele nicht nett zu Ihnen sind.
Ja. Gut, wollen wir mit unserer ersten Kategorie diese Woche beginnen?
It's Tea Time! Die Vanessa hat uns einen Tee mitgebracht.
Genau, und zwar einen speziellen Tee. Und zwar handelt es sich um einen chinesischen Jasmin Silver Needle White Tea. Also es ist ein weißer Tee, es ist ein Mix, den ich habe. Das ist jetzt von einem Teehaus aus der UK, Bird and Blend heißt der. Aber ich dachte mir, ich habe in meinem Leben vorher noch nie einen Silver Needle White Tea getrunken. Also es ist Silber Nadel White Tea, würde ich fast sagen. Ich habe aber gegoogelt und irgendwie finde ich keinen deutschen Namen. Die sagen tatsächlich Silver Needle auch in Deutsch. Also Silbernadeltee.
Das hört sich so mega fancy an. Kennst du so Leute, die in so mega krassen Lofts wohnen, wo ultra viel Chrom und Glas verbaut ist? So, die dann ganz in weiß angezogen sind und dann ihren Silbernadeltee trinken?
Ja, also...
So krasse Designer, das stelle ich mir da vor, die haben diesen Tee.
Also ich habe mich da auch ein bisschen informiert, was es denn überhaupt ist. Also es ist weißer Tee. Aber es sind nur die Knospen von diesem weißen Tee und die werden ganz früh geerntet, also wenn sie quasi noch nicht aufgegangen sind. Und dann werden sie getrocknet und auch geröstet, aber ganz, ganz vorsichtig, damit die quasi ihre Farbe nicht verlieren und weiterhin silber sind, diese Knospen, weil ansonsten werden sie, glaube ich, gelb. Und es gibt die normalen Silver Needle, aber es gibt auch noch die Jasmin Silver Needles. Und die sind sozusagen nochmal mit dem Jasmin aromatisiert. Und genau, und den Mix, den ich jetzt habe, da ist einmal grüner Tee drinnen, Jasmin-Tee, grüner Tee, dann dieser Silver Needle-Tee, Minze, Jasminblüte und Orangenblüte. Und ich nehme jetzt mal einen Schluck davon. Ich habe den so aufgebrüht, wie stand. 80 Grad Wasser und 3 Minuten habe ich ihn ziehen lassen.
Ach so, das hast du mit Mix gemeint. Ich dachte, es ist ein weißer Tee, aber irgendwie so gemixt mit anderem weißen Tee. Also, okay, verstanden.
Ja, also ich muss sagen, er schmeckt wirklich sehr leicht. Man schmeckt den Jasmin-Tee. Im Nachgeschmack schmeckt man wirklich sehr stark den grünen Tee.
Mhm.
Er ist wirklich sehr frisch, floral, also schon schön im Geschmack, aber nicht super intensiv.
Okay, denkst du, du hättest ihn länger ziehen lassen müssen?
Also für meinen Geschmack hätte ich ihn wahrscheinlich länger ziehen lassen sollen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da jetzt noch irgendwie Zitronensaft gut passen könnte dazu. Das habe ich jetzt nicht reingetan. Ich kenne Jasmin-Tee auch. Den bestelle ich mir oft, auch im Restaurant. Und der hat manchmal so eine leicht bittere Note. Das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Ich muss aber persönlich sagen, ich finde jetzt nicht, dass man so einen krassen Unterschied schmeckt zu normalem weißen Tee.
Okay, wie viel hast du gezahlt? Weißt du das noch?
Also das war in so einem Probierpaket mit verschiedensten Tee-Variationen drinnen. Aber ich habe gesehen, man kann diesen Tee, also diesen Silver Needle Tee, auch bestellen online unter Tea Exclusive. Das ist so ein Online-Shop, wo man den bekommt. Und da kostet 50 Gramm, also die Dose, 15,90 €.
Ist das viel?
Also im Vergleich, glaube ich, kostet der normale weiße Tee, ich schaue das mal nach, 9,90 €. Also kostet quasi 5 okay. Euro mehr. Also sind ja nur die Knospen. Und ich muss sagen, ich persönlich fand jetzt den Oolong-Tee besser als diesen, oder Oolong-Tee, als jetzt diesen Silver-Needle-Tee. Aber ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal bestellen, nochmal trinken.
Wo würdest du den eher zum Frühstück trinken? Oder so Afternoon-Tee? Oder so abends? Oder was für ein Tee ist es? Ist es so einer zum Zwischendurch?
Also
oder
er einer, hat...
wo man sich so Zeit nehmen muss?
Von den weißen Tees hat er den höchsten Koffeingehalt. Es ist jetzt kein Tee, der... als Einschlaftee gedacht ist oder eine beruhigende Wirkung hat, wie Kamillentee zum Beispiel. Deswegen denke ich wahrscheinlich als Frühstück oder eher Nachmittagstee, aber definitiv nicht abends, wenn man dann nochmal schlafen möchte. Fun Fact, wir nehmen gerade abends um 21 Uhr auf und ich trinke diesen Tee.
Ja. War vielleicht nicht deine weiseste Entscheidung in deinem Leben.
Ja.
Also es ist ein Pott.
Es ist auf jeden Fall ein Pott. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass das jetzt mein Favorit-Tee ist und dass ich jetzt den immer nachkaufen würde. Aber ich würde ihn auf jeden Fall definitiv nochmal trinken.
Ah, okay.
Genau.
Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie.
Weird Things on the Internet.
Und für diese Kategorie muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hatte ich eigentlich eher so eine Begegnung der Woche vor ungefähr 3 Wochen. Ich war am Bielefelder Bahnhof und hatte meinen Zug verpasst um, glaube ich, 2 Minuten oder so. Und bin dann vor zur Information gegangen, um nachzufragen, von wo denn der Schienenersatzverkehr fährt. Denn natürlich hat man in Detmold eine Regionalbahn komplett eingestellt und stattdessen fährt jetzt momentan ein Bus, den ich aber gar nicht so schlecht finde. Den sollte ich aber damals zum ersten Mal nehmen und habe mich deswegen an den DB-Schalter angestellt, um nachzufragen, von wo eben dieser Bus fährt, weil das aus der App nicht erkenntlich war, von wo der fährt. Und dann stand ich da an diesem DB-Schalter und die Schlange war relativ lang. Und dann habe ich mich halt so umgesehen und habe halt gesehen, okay, da am Boden sitzt ein sehr junges Mädchen. Und zu ihr ist eine Frau gekommen und hat ihr was zum Essen gegeben. Ich glaube, es war so ein Salat abgepackt. Und hat ihr dann auch aufgeholfen. Und man konnte halt aus der Ferne schon erkennen, dass dieses Mädchen auf der Straße lebt. Denn es war sehr warm an dem Tag. Und sie hatte einfach Winterstiefel an zu dem Zeitpunkt. Und war sehr dick angezogen. Und an der Haut, beziehungsweise so an ihrem Aussehen, konnte man halt auch erkennen, dass sie eben Drogen nimmt. Sie war aber sehr, sehr jung. Dann wurde ich halt an diesen DB-Schalter drangenommen, habe erstmal nichts mitbekommen und dann bin ich halt Richtung Zug gegangen. Ich meine, gehört zu haben, dass diese Frau sie gefragt hat, ob sie auch Geld braucht. Und dann hat das Mädchen gesagt, ja. Und dann ist diese Frau, also die war halt so alt wie ich, die andere Frau, mit ihr zum Geldautomaten gegangen, der auch unten im Bahnhof ist und hat da Geld abgehoben und ich meine, es dann ihr gegeben, also das habe ich dann nicht mehr angesehen, aber diesen Vorgang habe ich halt gesehen, wie diese Frau eben mit ihr zum Geldautomaten gegangen ist. Und irgendwie fand ich diese Beobachtung total seltsam, weil ich das noch nie gesehen habe. Also muss dazu sagen, dass Bielefeld schon ein sehr krasser Drogenumschlagplatz ist, gerade der Bahnhof. Da sind immer so viele, gerade abends. Also es kommt auch darauf an, wann man kommt. Es ist nicht jeden Tag so, aber es sind sehr, sehr viele Drogensüchtige, vor allem Jugendliche unterwegs im Bahnhof. Und außerhalb vom Bahnhof gibt es noch die Tüte. Das ist so der Eingang von der U-Bahn-Station. Wobei U-Bahn-Station kann man das jetzt nicht so richtig nennen. Straßenbahn-Station, die fährt drei Stationen, glaube ich, unterirdisch und sonst fährt sie nur überirdisch. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt U-Bahn nennen kann in Bielefeld. Und das ist so ein Gebäude, das ragt so aus dem Boden heraus und deswegen wird das Tüte genannt. Und da hängen halt die ganzen Alkoholabhängigen und Junkies ab. Und nebendran ist auch so ein Park und das ist halt so mega der krasse Drogenumschlagplatz. Und das weiß ich auch, weil eine Schülerin von mir, die arbeitet in der Suchtberatung in Gütersloh und die hat mir halt auch gemeint, dass wenn du irgendwie fancy Stoff möchtest oder so, dann kannst du den bei der Tüte in Bielefeld bekommen. Also das ist ein sehr, sehr bekannter Drogenplatz. Deswegen sind am Bahnhof auch immer sehr viele Drogensüchtige und auch Leute, die nach Geld fragen und auch Leute, die teilweise sehr neben der Spur sind. Was wirklich sehr gruselig ist. Ich bin nicht sehr gerne am Bahnhof in Bielefeld. Und ich habe aber, solange ich jetzt, ich war sehr, sehr oft am Bahnhof in Bielefeld, weil ich immer dort umsteigen muss oder halt meine Züge dort verpasse und deswegen auf den nächsten Zug warten muss. Aber so eine Szene, dass jetzt jemand vorbeigekommen ist und einem anderen irgendwie Geld gegeben hat oder einem Drogensüchtigen so wirklich Geldscheine gegeben hat, jetzt nicht so ein paar Cent, das habe ich bis dato nie erlebt.
Mhm.
Und dann dachte ich zuerst, vielleicht kennen die sich, dass sie sich gekannt haben, aber Naja, also mir hat dann auch dieses Mädchen total leid getan, weil als ich sie gesehen habe, habe ich sie minderjährig geschätzt. So. Und jetzt vor 4 Tagen oder 5 Tagen scroll ich so durch TikTok und auf einmal wird mir ein Video vorgeschlagen von dem Kanal Straßenleben und es sitzt einfach dieses Mädchen aus Bielefeld da und redet über sich. Heftig. Also Straßenleben, das ist, ich glaube, die sind eher bekannt auf YouTube als auf TikTok. Das ist so ein Kanal, die veröffentlichen so Interviews mit Obdachlosen und Drogenabhängigen und fragen dann so nach, wie seid ihr in die Sucht gekommen, wie war eure Kindheit, was würdet ihr raten, habt ihr irgendwelche Zukunftspläne oder so. Und jetzt weiß ich halt einfach, dass dieses Mädchen Samira heißt. Ich weiß, dass sie 20 Jahre alt ist. Ich hätte sie tatsächlich jünger geschätzt, als ich sie damals gesehen habe. Ich weiß, dass sie schon seit frühester Kindheit drogensüchtig ist. Ich weiß, dass sie einen drogensüchtigen Vater schon hatte und eine drogensüchtige Mutter bei Pflegeeltern aufgewachsen ist, dass sie in der Schule nicht gut zurechtgekommen ist, dass sie schon in Entzugskliniken war in Sachsen oder so, wo die minderjährigen Drogensüchtigen dann quasi dahin gepfercht haben, dass es ihr da eigentlich ganz gut gefallen hat, sie aber wieder zurückgegangen ist und dass sie eigentlich, dass sie gerne ein anderes Leben hätte, aber auch nicht weiß, was für ein anderes Leben sie wollen würde. Und es hat mir so leid, das zu sehen, so eine verlorene Seele einfach, wo ich so dachte, die hatte vielleicht auch gar keine Chance in ihrem Leben.
Also ich meine, in dem Clip, was du mir geschickt hattest, hatte sie gesagt, dass sie ganz tolle Pflegeeltern hatte.
Ja, stimmt, das hatte sie gesagt.
So, ja. Deswegen, I don't know, ich will auch niemanden verurteilen, man weiß es ja nie. Es ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich meine, es gibt natürlich auch immer Sozialarbeiter und so, die dann die Eingliederung versuchen.
Ich meine, oftmals klappt das natürlich auch.
Schwierig. Es gibt auch, ich glaube, ich habe darüber schon mal gesprochen, so einen YouTube-Channel, der heißt Soft White Underbelly. Und der interviewt ganz viele so Sexarbeiter und Leute mit Drogenproblemen. Und da ist es eigentlich auch immer so, dass die meistens entweder aus einem sehr gewalttätigen Haushalt kommen oder dass sie schon aus einem Haushalt kommen, wo Drogen verherrlicht worden sind, beziehungsweise wo einfach schon Drogen konsumiert worden sind und dann da reingekommen sind. Und ich meine, dieses Mädchen hatte ja gesagt, dass ihre Mutter schon in der Schwangerschaft Heroin genommen hat. Das Problem ist, wenn du in der Schwangerschaft schon eine Droge konsumierst, wird das Kind ja automatisch auch süchtig danach. Und das heißt, es hat schon mal einen Entzug, wenn es auf die Welt kommt. Und dann ist es, glaube ich, noch mal stärker, süchtig zu werden, oder geht es einfach schneller, weil der Körper einfach diesen Stoff schon kennt.
Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, sie sagt dann auch, sie ist ja froh, dass sie nicht in Frankfurt ist. Und dann sagt derjenige, ja, in Frankfurt ist nur die Szene größer, aber es ist nicht besser. Also es ist nicht viel schlimmer als da. Also es ist in Bielefeld schon sehr schlimm. Und ich glaube einfach, dass Leute, und das klingt jetzt echt blöd, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass Leute, wenn sie in einem Umfeld wohnen, wo sie schon viel mit Drogen in Kontakt kommen und viel mit Süchtigen in Kontakt kommen und es so einfach ist, an Drogen zu kommen, vielleicht viel früher süchtig werden. Also ich weiß nicht, in Ingolstadt, wo wir herkommen, da habe ich, also bevor ich da weggezogen bin, habe ich nie irgendjemanden, also doch, ich glaube, einen Drogensüchtigen habe ich schon mal gesehen oder so, aber nie so mehrere auf einem Platz. Also so ein Platz, wie es den eben am Frankfurter Bahnhof oder eben in Bielefeld an dieser Tüte gibt, den gibt es gar nicht in vielen Städten.
Ja, oder es ist kleiner oder man kennt es nicht so.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Naja, also das war halt mein Weird Things on the Internet. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ganz viele in den Kommentaren hatten da auf TikTok geschrieben, dass alle helfen wollen, aber letztendlich muss sie sich selbst helfen. Da haben sie auch einerseits auch recht. Also man muss da schon bereit sein, Hilfe anzunehmen.
Ja, das stimmt.
Ich fand es nur einfach krass, dass mir dieses Video vorgeschlagen wurde und ich sie halt einfach, keine Ahnung, 3 Wochen oder 2 Wochen vorher gesehen habe. Mhm. Das Video war dann doch recht aktuell. Und was ich aber lustig fand, war, sie hatte auf dem Video auch wieder Winterstiefel an. Aber andere, als sie damals anhatte.
Ah, okay.
Also das war mein Weird Things on the Internet. Ich würde euch gerne was Lustiges erzählen, aber ich dachte, das ist vielleicht mal ein bisschen spannend. Also keine Macht den Drogen, bitte nehmt keine Drogen. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Euer Leben ist viel schöner, wenn ihr keine Drogen nehmt.
Ja, dann gehen wir über zur nächsten Kategorie.
Die Begegnung der Woche.
Die Begegnung der Woche sind eigentlich tatsächlich mehrere Begegnungen geworden. Und zwar hatte ich so einen krassen Tag gestern. Es war so lustig irgendwie. Und zwar hat es eigentlich damit angefangen, oder alle Begegnungen sind entstanden dadurch, dass ich meine Harfe mit dem Zug transportiert habe. Und ich transportiere die Harfe, sagen wir mal, relativ oft mit dem Zug hier. Aber eigentlich sagen die Leute fast nie was. Aber gestern wurde ich in jedem Zug angesprochen. Das erste Mal wurde ich angesprochen von einer Frau, die hat mich so gefragt, was ist da drin? Habe ich gemeint, eine Harfe? Dann war sie so, fantastisch, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich war so, okay, danke. Das fand ich irgendwie voll lustig. Und dann im zweiten Zug, also warum ich die Harfe dabei hatte, war, ich bin zu einer Probe gefahren mit einem Chor. Und dann im zweiten Zug, der war relativ voll, weil es war auch Rush Hour, kam dann kurz vor der Station, wo ich aussteigen sollte, eine Frau und dann sagt sie so zu mir, so, ob ich Schweizer Dialekt verstehe. Und da war ich so, ja. Und dann hat sie so angefangen, auf mich einzureden, so von wegen, ja, wir haben uns schon gewundert, wie sie die Harfe transportieren und was weiß ich was, bis ich dann gecheckt habe, dass es so eine Frau aus dem Chor ist, wo ich zur Probe gefahren bin, wo ich schon mal bei der Probe war. Aber das Problem ist einfach, in diesem Chor sind ja 50 Menschen, weißt du? Und ja. Es ist viel einfacher für die, mich zu identifizieren mit einer Harfe, als ich sie, weißt du? Und die war klar. Aber super nett und die hatte einen Pudel dabei und ich liebe Pudel. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, ja, ich liebe Pudel. Und dann haben wir so voll viel über Pudel gesprochen und so. Und dann hat sie mir gesagt, so, ja, und sie hat halt auch einen kleinen Pudel und wir hatten auch einen kleinen Pudel. Und dann haben wir darüber gesprochen und so und das war irgendwie voll cute. Also sie hatte
einen kleinen Pudel.
Ja, genau, das einen kleinen Pudel.
Also kleinen Pudel. Nicht einen kleinen Pudel, sondern einen kleinen Pudel.
Genau, also es gibt verschiedene Größen. Also Kleinpudel ist ungefähr so groß wie ein Beagle, würde ich sagen. Darunter ist ein Zwergpudel und dann die ganz kleinen sind die Tollpudel und dann die ganz großen sind Königspudel.
Genau.
Oder Großpudel.
Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es ist Großpudel und dann Königspudel.
Genau. Und ich persönlich bin ein sehr großer Pudelfan. Wir hatten auch einen Pudel, weil das einfach unglaublich liebe Hunde sind. Und sie hat auch gesagt, ja, dass ihr Pudel nie unglaublich viel gebellt hat, nie gebissen hat, eigentlich immer freundlich mit allen Leuten war. Diese ganz kleinen Toy-Pudel, die sind manchmal nicht so freundlich, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber ansonsten, so die Großpudel und die normalen Pudel sind einfach so, normalen Pudel, also Kleinpudel und Zwergpudel sind so süße Hunde. Ich liebe die einfach total. Dann bin ich von der Probe wieder nach Hause gefahren. Und ich war an diesem Bahnsteig in diesem Dorf und außer mir war nur noch ein Mann dort. Und dann kam er so auf mich zu und hat dann mich gefragt, so, ja, Entschuldigung, ist das eine Harfe? Und ich war so, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, so, ja, also er kommt aus Chile und wir haben da die paraguayische Harfe, ob ich die kenne. Und dann war ich so, ja, ich kenne die paraguayische Harfe. Hat er mir erzählt, so, ja. Also das ist alles nur entstanden, weil ich die Harfe transportiert habe, okay? Ja. Also er ist Sänger, aber er spielt auch ein bisschen Ukulele und Gitarre und er spielt in einer Salsa-Band. Und dann hat er mir so Videos gezeigt von seiner Salsa-Band. Irgendwie sind wie so 5 Leute aus verschiedensten Ländern und so. Und dann tanzten die Leute Salsa und so. Und dann hat er mir erzählt, ja, er hat 2 Söhne. Der eine ist jetzt 21 oder so, glaube ich. Und der andere ist 16. Und der 16-Jährige spielt Cello und Gitarre und der andere spielt Gitarre und Schlagzeug, aber vor allem Schlagzeug. Genau, aber er komponiert auch und er hat einen Song geschrieben, vielleicht kenne ich den, der heißt Vielleicht, Vielleicht. Und dann war ich so, also ich kenne den Song von vielleicht von Annemai Kantereit, so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es der ist. Und dann hat er angefangen, vielleicht wie Annemai Kantereit zu singen. Ich war so, okay. Hat er mir gesagt so, ja, kann mir das zeigen auf YouTube, ist mega berühmt geworden, der Song. Und ich war so, okay. Und hat er mir gezeigt, das war dieser vielleicht-vielleicht-Song von Annemai Kantereit. Und den hat, ja, und irgendwie, ich dachte, die schreiben ihre Songs selber, aber er war so, ja, mein Sohn hat den geschrieben und verkauft an diese Band.
Okay. Und krass?
Und ich war auch so, boah, voll krass. Und er dann so, ja. Und er hat noch irgendwie so 2, 3 Songs geschrieben und verkauft, auch an irgendwelche deutschen Bands. Und dann war ich so voll heftig, und was macht ihr Sohn? Und er hat irgendwie gemeint so, ja, er macht jetzt eine Ausbildung zu Musiktherapeuten oder so. Ja, das hat er mir erklärt. Aber ich war dann irgendwie so voll so, okay, krass.
Oh, krass. Hä? Ich wusste gar nicht, dass der gekauft wurde.
Oder dass man sowas kaufen kann. Am Ende hat irgendwie der Sohn seinen Vater angelogen, gesagt, ja, das habe ich geschrieben.
Ja.
Also, ich meine, man kann das ja jetzt nicht vollständig sagen, weißt du, welche Wahrheit jetzt hier ist?
Also hier steht Songwriter Christoph A. Annen, Henning Gemke und Malte Huck, Severin Kantereit.
Tja.
Ja, das sind doch die...
Die Bandmitglieder, glaube ich.
Oder?
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du so einen Song kaufen kannst und dann den nochmal abänderst. Yeah. Und den dann als deinen verkaufst. Ja, das kann
natürlich auch sein.
Weil wenn du den verkaufst, hast du dann die ganzen Rechte.
Ja, hier steht Songtext von vielleicht BMG Rights Management GEMA. Okay.
Ja, aber das fand ich irgendwie lustig. Dann bin ich in Zürich umgestiegen. Mein nächster Zug ist ausgefallen, wegen dem Personenunfall leider. Und deswegen musste ich dann auf den nächsten Zug warten. Und da waren halt schon relativ viele Leute dort, weil 2 Züge ja nicht gefahren sind. Und es war schon relativ abends, sagen wir so um 11 oder so, als ich den genommen habe.
War schon relativ spät abends.
Ja, es war schon relativ spät abends, genau. Es war um 11 oder so.
Es war nicht relativ abends.
Ja, und da sind halt die ganzen Leute eingestiegen. Ich bin halt auch mit der Hafe eingestiegen. Und da war so ein Typ so... Ja, also auf Englisch so, ja, das war voll smooth, wie ich das hier gemacht habe. Das war sicher nicht mein erstes Mal mit der Harfe hier in den Zug. Und ich so, nee, aber danke für das Kompliment. Und dann hat er mich so ein paar Fragen gefragt über Harfe. Und dann hat er mir erzählt, so, ja, wir können auch Deutsch reden. Er ist nur heute aus London gekommen. Und deswegen ist er noch voll so auf Englisch getrimmt. Und dann war ich so, ja, ich habe kein Problem mit Englisch. Ich habe auch 2 Jahre in London gewohnt. Und er so, ah, wirklich? Warum? Und dann habe ich gemeint, so, ja, ich habe an der Guildhall studiert. Und dann war er so, ah, die ist doch beim Barbican. Und dann war ich so, er kennt das Barbican. Und er so, ja, er hat an der Old Street gewohnt. Und Old Street ist halt dieser Roundabout, wie sagt man das jetzt auf Kreisel? Kreuzung, nördlich von meiner Hochschule, und ich kenne die Gegend ganz gut. Und dann hat er mir erklärt, wo er gewohnt hat, und in dem Gebäude gegenüber wohnt tatsächlich gerade eine Freundin von mir. Und ich fand das so voll den Zufall einfach. Und dann hat er so zu mir gesagt, so, ja, also er findet diesen ganzen Tag gerade voll krass, weil er ist mit dem Eurostar gekommen bis Paris und dann nach Zürich, und dann ist er noch in so im Helmhaus, war irgendwie so eine Buchveranstaltung, aber bevor er dorthin gegangen ist, war es ja so, es war richtig schwül gestern hier in Zürich, hat er sich gedacht so, weil er hat ein Handtuch dabei, let's swim in the Limmat, also Limmat ist der Fluss. Und da schwimmen ganz viele Leute. Ist er noch kurz zum Baden gegangen. Dann war er bei dieser Vernissage. Und jetzt hat er einfach mich getroffen als Harfenistin und redet gerade über Harfe. Und was ein Tag. Und ich dachte mir auch so, was ein Tag.
Tag. Ja, funny. Da hattest du ja richtig viele Begegnungen. War das jetzt die letzte oder kommt noch eine?
Nee, das war die letzte.
Also 3 Begegnungen.
Genau. Nee, 4 nicht mit der schlecht. Frau. 4 mit der Frau, die mir alles Gute gewünscht hat.
Ah ja, stimmt. Die Frau, die dir alles Gute gewünscht hat. Ja, das ist zumindest schön. Es ist besser als irgendwelche Betrunkenen, die dann irgendwie Witze drüber machen, dass es ja ein übergroßer Handschuh ist und hättest du mal Flöte gelernt.
Als ich
das dort, kann ich nämlich gar nicht mehr hören.
Als ich da war, bei der Kirche, war halt die Kirche noch nicht offen. Und was ich voll krass finde, ist, die haben anscheinend ein automatisches Schloss an diesen Türen, das dann automatisch aufgeht. Das heißt, da muss gar keine Frau kommen oder jemand, der da aufmacht. Weißt du, und ich bin da die ganze Zeit gesessen und habe gewartet, dass jemand vorbeikommt, der da aufsperrt. Aber es hätte auch einfach so, ist es auch einfach so aufgegangen. Und dann kam so eine Frau vorbei und dann hat sie so zu mir gesagt, weil, also man musste da so ein paar Stufen hochgehen zur Kirche. Und dann hat sie zu mir gesagt, so, sie dachte vom Weiten, dass es ein Hai wäre. Dann hat sie sich gedacht, so, hä, was wollen die denn mit einem Hai in der Kirche? Und dann ist ihr aufgefallen, so, das ist ja gar kein Hai, das ist ja ein Musikinstrument. Das macht ja auch viel mehr Sinn bei einer Kirche als ein Hai. Und ich dann so, ja. Da habe ich gemeint, so, aber vielleicht wäre es eine gute Promoaktion, so zur Akquirierung von neuen Gläubigen, so einen Hai dorthin zu stellen.
Ich finde gar nicht, dass es aussieht wie ein Hai.
Finde ich auch nicht. Aber weißt du, was ich voll krass finde, apropos Hai? Ich habe heute ein Video gesehen über geschlechterspezifische Rollen. Und auch wie quasi die Industrie das so ein bisschen, wie sagt man das denn, unterstützt. Und zwar hat da die Frau auch gesagt, die da gesprochen hat, was für Tiere man auf die Klamotten von Kindern druckt. Was meinst du, was sind die Top 3 Tiere für Jungs? Also eins habe ich jetzt schon verraten, Haie.
Haie, okay. Affen?
Nein.
Hunde?
Nein.
Bären?
Mhm.
Hasen?
Hasen, nein.
Katzen?
Nein.
Löwen?
Ja. Und das dritte ist ein T-Rex.
Elefant? T-Rex.
So ein Dinosaurier.
Also Haie, T-Rex und Löwe.
Ja. Und für Mädchen?
Katzen?
Nein.
Hä, ich finde Katzen voll süß. Wieso sind die auf Beinen nicht drauf?
Tja.
Nein, nicht sagen. Ich will's erraten.
Okay.
Aber wahrscheinlich haben sie Hello Kitty dazu nicht gerechnet. Tja. Also Hasen?
Ja, Platz Nummer 1. Ja, und dann?
Schmetterlinge?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob das als Insekten gewertet wurde oder als Tiere.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob du drauf kommst.
Doch, ich komme hundertprozentig drauf. Es ist bestimmt kein Känguru oder so.
Es ist schon etwas, was nicht so, also wo ich jetzt nicht drauf gekommen wäre. Tatsächlich. Aber wenn man es hört, dann kommt man, dann denkt man sich, ah ja, stimmt. Nee.
Koalas?
Nein.
Pandas?
Nein.
Gib mir mal einen Tipp, aus welchem Land kommt das Tier?
Ich glaube aus Südamerika, aber das ist ja ein Kontinent. Hat auch einen langen Hals.
Lamas?
Ja.
Hä? Ich habe noch nie ein Kleidungsstück von einem Mädchen gesehen, wo ein Lama drauf war.
Ja, anscheinend. Also Rabbits, Lamas und danach Meerschweinchen.
Auf Kleidungsstücken?
Ja, das hat die Frau gesagt. Also ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht mit Kinderkleidung so also beschäftigt jetzt in letzter Zeit, aber das wurde da gesagt. Aber dann denke ich mir so, ja, weil, also was assoziierst du mit Hasen und was assoziierst du mit Haien?
Naja, es gibt ja so süße Haie auch. Also zum Beispiel, es gibt diesen Comic, den finde ich voll cool.
Baby Shark.
Ja, Baby Shark. Aber es gibt so eine Comic-Reihe, Viva Vivo oder so heißen, oder Vava Vivi.
Ah ja, ich weiß,
wie du meinst. Die kommen aus Südamerika.
Aber da sind ja alle Tiere süß.
Ja, genau. Die werden ja doch keinen hässlichen Hai oder so drauf machen, oder? Genau, Vava Viva Comics heißen die.
Ja.
Vava Viva Comics. Oder? Oder werden die da so einen krassen Hai mit krassen Zähnen ablichten?
Nee, aber ich glaube, es kommt halt vor allem da drauf an, wie das in der Gesellschaft genommen wird. Weil ein Hai gilt ja eher, oder ein Löwe auch, und ein T-Rex, so als gefährlich und actionreich und so. während ja eigentlich Hasen und Lamas jetzt eher, würde ich jetzt mal sagen, als friedliche Tiere gelten.
Okay, also ich weiß nur, dass ich in einem Buch mal gelesen hatte, das war auch die Müttermafia von Kerstin Gier, wo sich die eine Mutter so darüber gefreut hat, dass ihr nächstes Kind ein Mädchen wird, weil sie die Kleidung von den Jungs so mega scheiße findet, weil da auf den ganzen T-Shirts immer so nur so Bagger abgelichtet sind und die keine schönen Motive haben.
Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, bei Kinderkleidung ist es auch allgemein so, dass die ja sehr stereotypisch auch sind. In dem Sinne, dass ja Mädchenkleidung einfach oft sehr viel Rosa beinhaltet und Beige und so. Und bei Jungenkleidung ist es ja dann eher mehr so, wie sagt man das denn?
Grün, blau,
braun, sowas in die Richtung. Was ich aber ultra krass fand, als ich damals unterrichtet habe in der englischen Samstagsschule, hatten alle Jungs die Lieblingsfarbe Rot oder Orange. Alle.
Oh, okay. Also ich weiß mal, eines Babysitterkind, das hatte auch als Lieblingsfarbe Rosa.
Ah.
Und das hat auch gerne rosa Sachen angezogen. Und die Eltern haben das voll unterstützt, fand ich auch ganz gut.
Ja, was ich...
Früher war ja Rosa mal eine männliche Farbe.
Ich hatte am Mittwoch hatte ich meine Psychologieprüfung und habe dafür noch ein paar Artikel gelesen und habe dann noch jetzt angefangen, ein Buch zu lesen, was ich mega gut finde. Das heißt Jugendjahre. Und da steht auch ganz viel drinnen, wie sich quasi Jungen vom Mädchen distanzieren. Und es gibt verschiedene Sachen. Also es gibt zwei Syndrome, die da vorgestellt werden. Und zwar ist das einmal das Sissy, warte ganz kurz schnell, ich muss mal nachgucken.
Sissy, deine Sehnsucht wird dich treiben. Die Arme deiner Liebe durch das Leben in
das Glück. Nein, das Sissy-Boy-Syndrom, wird es bezeichnet. Mhm. Das ist halt ein, sagen wir mal so, ein Bild, sag ich mal, von einem Jungen, der so typische Mädchensachen macht. Also der mehr so diese weiblichen Farben tragen möchte, also rosa und so und Röcke und sich die Lippen schminken möchte und all das.
Mhm.
Und dann gibt es das natürlich auch noch für Mädchen und das wird dann als Tomboy bezeichnet, wenn die eher männliche Sachen machen möchte. Und tatsächlich ist rausgekommen, dass dann später von den Menschen, also natürlich sind es Menschen, von den Jungen, die dieses Sissy-Boy-Syndrom haben, also bezüglich Aussehen, Kleider, die Interessen und so, ist es so, dass das nicht unbedingt aussagt, dass sie später transsexuell sind oder homosexuell. Mhm.
Das ist nicht ausschlaggebend.
Nein.
Okay, ja, das ist ja interessant zu wissen.
Und das fand ich total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass ja ganz viele Eltern dann so paniken. Und ich weiß auch nicht, warum man darüber panikt, to be honest. So, dass etwas mit ihrem Kind irgendwie nicht stimmt und so. Genau, aber es ist nicht ausschlaggebend. Und es ist auch nicht, wenn dein Kind quasi diese Sissy-Boy-Phase oder Tomboy-Phase nicht hatte, nicht aussagekräftig, dass es später doch nicht homosexuell ist.
Ah, okay. Also es kann sein, dass es quasi diese Phase nicht hatte.
Ja.
Und trotzdem homosexuell ist. Es kann sein, dass es die Phase hatte und trotzdem nicht homosexuell ist. Also es ist quasi egal, ob es die Phase hatte oder nicht.
Nein.
Die Phase sagt nichts über die spätere sexuelle Orientierung oder Körperwahrnehmung
aus. Ja, also beziehungsweise ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, stand dort irgendwie eine Zahl, dass es wahrscheinlicher ist oder so, aber es ist nicht, dass es so eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das dann kommt.
Okay.
Ja, das fand ich irgendwie sehr interessant.
Was für ein Buch ist das?
Ich glaube, das habe ich schon gesagt, von Remo Largo, Jugendjahre.
Ah, stimmt, hast du gesagt. Sorry, ja. Hab nicht zugehört.
Ja, aber ich fand es wirklich extremst interessant, darüber zu lesen, weil er schreibt über verschiedene Stadien, wie sich die Kinder quasi von den Eltern ablösen. Und ich war jetzt halt gerade bei der Geschlechtsidentität. Was ich da auch irgendwie sehr lustig fand, war, also er spricht auch darüber, dass sich vor allem Mädchen am Anfang mit demselben Geschlecht anfreunden und Jungen auch. Und selbst wenn der Junge eine Schwester hat, spielt er zwar mit der Schwester, aber er wird sich immer Jungenfreunde suchen. Und das würde anscheinend auch immer so bleiben. Allerdings in der Pubertät shiftet das, weil nämlich der, wie sagt man das denn, der sexuelle Orientierungsdrang würde stärker werden. Und deswegen würde man dann quasi seinen Freundeskreis mehr durchmischen.
Okay.
Das hat er da drin geschrieben. Das fand ich in dem Sinne schon auch interessant, weil es gibt ja viele, die schon sehr früh einfach gemischte Freunde haben und so. Ich hatte mehr weibliche Freunde, muss ich sagen. Aber ja. Und dann nach dieser Vermischung.
Aber du hattest gar keine männlichen Freunde. Du hattest schon vereinzelt männliche Freunde.
Ja, ja.
Ein Großteil weibliche Freunde. Ja. Es gibt ja ganz viele, gerne so. Das muss jetzt nichts unbedingt heißen, aber ich habe leider welche in meinem Bekanntenkreis, die krasse Pick-me-Girls sind, die dann so bewusst sagen, ja, sie kommen ja nur mit Männern zurecht und sie sind ja nur mit Männern befreundet, weil sie ja nicht mit Frauen zurechtkommen und alle Frauen sind missgönnisch und was weiß ich was alles. Und dann habe ich diese Person eben kennengelernt und es will halt keine Frau mit der zusammen sein, weil die sofort einen Konkurrenzkampf aus allen macht.
Ja.
Oder halt einfach total missgönnisch ist und dann will halt keine normale Frau derjenigen befreundet sein. Plus dann kenne ich auch Männer, die nur mit Männern befreundet sind und dann halt auch keine weiblichen Freunde haben oder nicht immer weibliche Bekannte haben, weil die halt, wenn du mit denen zusammen bist, einfach super sexistisch sind.
Ja.
Und nicht gut drauf. Also es liegt jetzt nicht daran, also ich kenne tatsächlich sehr nette Mädchen, oder die halt nicht mit vielen Männern befreundet sind, einfach weil es sich nicht ergeben hat, weil sie halt im typischen Frauenberuf arbeiten. Oder eben auch Mädchen, die in einem typischen Männerberuf arbeiten und deswegen viele männliche Freunde haben, aber nicht ausschließlich.
Ja, ja, das stimmt schon. Und es ist eigentlich, wie sagt man das denn? Ich fand es aber halt interessant, dass das halt psychologisch schon auch irgendwie so quasi festgestellt wurde.
Moment mal, das heißt, Männer, die nur mit Frauen befreundet sind, gibt es eigentlich nicht, weil die suchen eher, weil jetzt gerade habe ich die ganze Zeit, dass irgendwie alle nur mit Männern befreundet sind. Männer, die keine Frauen als Freundinnen haben, weil sie sich so super sexistisch verhalten und Frauen, die nur Männer haben, weil sie sich gegenüber von Frauen blöd verhalten.
Ja.
Aber dann gibt es ja sowas ähnliches, so das Pendant von einem, so nicht direkt Pick-Me-Girl ist der falsche Begriff, aber sowas anderes. Ja. Männer, die sich gegenüber von Männern blöd verhalten, das ist eher weniger der Fall.
Jein.
Oder bin ich jetzt
los? Jein. Also, was ich total interessant hier fand, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen kann, ist, sie haben halt gesehen in den Untersuchungen auch, was Männer wollen und was Frauen wollen. Und da gibt es irgendwie so eine Psychologin, Susan Pinker heißt, das ist so eine kanadische Psychologin. Und die hat aufgestellt, dass Frauen nach sozialer Akzeptanz streben und Männer nach Macht. Frauen nach Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und der Mann eher zum Status in der Gemeinschaft. Und ich glaube, bei dem ist es dann mehr so, okay, ja, ich habe diesen gewissen Status, ich brauche sonst niemanden. In dem Sinne.
Ah, okay.
Und eine Frau möchte eher einen nützlichen Beitrag leisten für die Gesellschaft, während der Mann Erwerben von Geld und materiellen Gütern besser findet. Also das ist natürlich jetzt eine pauschale Aussage. Es gibt natürlich sehr viele Männer, wie zum Beispiel Albert Schweitzer, der ja auch sehr viel für die Gesellschaft, für die soziale Gerechtigkeit und so getan hat. Und es gibt natürlich auch sehr viele Frauen, die machtgierig sind und so. Davon kann man ja jetzt auch ausgehen. Aber ich glaube, ich hab einen männlichen Freund, der ist viel mit Frauen befreundet. Und der hat zu mir gesagt, ja, dass ganz oft Männer zu ihm sagen, er wäre so eine Memme.
Oh. Ja, da kenne ich auch weil einen, aber der ist nicht ausschließlich mit Frauen befreundet.
Ja, der auch nicht, aber er ist viel mit Frauen befreundet, weil er gemeint hat irgendwie, weil der interessiert sich halt sehr für Musik und Kunst und er ist nicht homosexuell. Und er hat gemeint irgendwie, er kann da mit vielen Männern nicht so viel darüber sprechen. Und deswegen wäre er halt mehr in Kontakt mit Frauen und er hatte auch irgendwie nie so, wie sagt man das denn, er war jetzt nie so jemand, der so grob ist und so Machtkämpfe ausfeiten musste. So, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch in so einer Männergruppe dann doch auch irgendwie eventuell so ein Machtgefälle gibt und so. In dem Sinne. Und ja, ich glaube, es gibt beide Seiten. Aber ich bin mir jetzt, ich glaube nicht, dass es so eine Art Pick-me-Girl gibt für Männer. Es sei denn, es gibt es. Dann könnt ihr uns gerne mal sagen, wie das heißt. Ich würde es gerne, nämlich gerne wissen. Mhm. Und wie ihr das beschreiben würdet, dieses soziale Phänomen.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, Pick Me Girl von Sophie Passmann gelesen. Oder ich habe... Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, ich habe es als Hörbuch angehört.
Ich habe es auch als Hörbuch angehört.
Ja. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher mit dem Begriff, weil sie es eigentlich anders definiert in ihrem Buch.
Okay. Ja, gut.
Dann Let's Call It A Day, wie der Engländer sagt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bewertet uns gerne positiv auf euren Plattformen der Wahl. Wir sind jetzt übrigens auch auf YouTube gelistet, oder?
Genau, also das hat ein bisschen länger gedauert mit den Uploads, aber es sollte jetzt eigentlich online sein.
Okay, super. Ihr könnt ja mal nachschauen, falls ihr uns lieber auf YouTube hören wollt. Und dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Woche und schaltet wieder ein das nächste Mal zum Krautmontag. Bis dahin, tschüss.
Ciao. Thank you.